Ja, vor zwei Wochen haben wir eigentlich ziemlich den traurigsten Tag von der jungen Gemeinde in Jerusalem angeschaut, wo der geisterfüllte und geliebte Bruder Stephanus umgebracht worden ist. Es ist einfach von innen gerissen worden, ziemlich einfach so, ohne Vorwarnung. Sie sind sicher geschockt gewesen, dort die Gläubigen. Und gleichzeitig sind sie auch wahrscheinlich auch berührt gewesen vom Geist Gottes. Und zwar weil sie in dem Tod von Stephanus einfach gesehen haben, hey, da ist Gott extrem am Wirken. Und das war wahrscheinlich so eine Mischung aus geschockt sein und irgendwo geistlich ermutigt sein, weil sie so ein Riesenzeugnis gesehen haben. Aber es ist ihnen nicht viel Zeit geblieben, um die ganze Sache zu verarbeiten. Wir lesen in den ersten drei Versen vom 8. Kapitel Folgendes. Es steht da, Saulus aber willigte in seine Tötung, also vom Stephanus, mit ein. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. In der Übersetzung Neues Leben heißt es, mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde. Also mit dem Tag hat eigentlich ein neuer Zeitabschnitt angefangen. Wie das Zeitalter unaufhaltsam ist, das jetzt über die Gläubigen eingebrochen. Sie war nicht mehr wie voran. Ihr Leben war bedroht gewesen ab jetzt und sie mussten flüchten. Viele sind geflüchtet, ziemlich umgehend eigentlich aus Jerusalem raus. Die einen in die Landschaften von Judäa, andere noch weiter auf Samaria. Viele hatten nur das, was sie noch am Leib getragen haben. Ja, ist noch gleich eigentlich, wenn man so muss abgehen, flüchten. Und dann heisst es, gottesfürchtige Männer den Stephanus beerdigt haben. Man könnte davon ausgehen, dass das keine Leute gewesen sind, die zur Gemeinde gehört haben, sondern wahrscheinlich so gottesfürchtige, fromme Juden, wo vielleicht auch durch das Zeugnis von Stephanus einfach bewegt worden sind und sie sich geöffnet haben für das Evangelium. Aber das Gegenteil hat gegolten für den Stephanus. Das hat ihn nicht bewegt, was er gesehen hat, mindestens nicht vordergründig. Bei ihm sind jetzt alle Dämme gebrochen. Und er hat in einer blinden Wut hat er die für ihn elenden Christen wollen ausrotten. Und er hat richtig angefangen, ausfindig zu machen, wo die wohnen, wo die sind, hat ihre Häuser durchsucht und hat gnadenlos Männer und Frauen gefangen genommen. Und ich meine, heutzutage würde man eine Adressliste von der FEG Bülach und von der Gemeinde nehmen und, da wohnen sie. Also da hat es nicht können, aber er hat es auch ausfindig gemacht. Oder, wenn man auf der Adressliste ist von einer Gemeinde, ist auch ein Statement. Also ist jetzt keine Gefahr heute. Aber stellt euch mal vor, wie schrecklich das für die erste Gemeinde war. Von einem Moment auf den anderen im Gefängnis. Einfach so. Sie haben nichts verbrochen. Die meisten haben nicht einmal öffentlich predigt. Und das heisst auch, dass Männer und Frauen eingesperrt worden sind. Das heisst, dass zum Teil einfach auch Kinder ohne Eltern da sind. Gut, wir können sicher davon ausgehen, dass auch da geschaut worden ist, aber gleich, wenn die Eltern plötzlich im Gefängnis sind. Was ist da passiert? Biblisch gesehen ist nichts Außergewöhnliches passiert. Das klingt jetzt ziemlich krass. Aber die Bibel sagt uns im 2. Timotheus 3, Vers 12, jeder, der an Christus Jesus glaubt, jeder, und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Also für die ersten Christen ist das, der Umschwung zwar extrem schlimm gewesen. Stell dir mal vor, wie schlimm das ist. Und doch müssen wir sagen, dass das in gewisser Weise, dass das dazugehört. Und ich glaube, was wir in Mitteleuropa seit ein paar Jahrzehnten erleben, ist eher das Abnormale. Das ist eher das Außergewöhnliche. Manchmal meinen wir vielleicht auch, also wenn man Gott hingebungsvoll ist, so als Gotteskind, dann tut er doch schon die gröbsten Nöte fernhalten und auch Verfolgung fernhalten. Aber das hat Jesus eigentlich nie versprochen. Er hat eigentlich gesagt, im Gegenteil, wenn wir seine Nachfolger sind, dann müssen wir die Kosten überschlagen. Oder? Und dann kann es auch Leid und Schwierigkeiten geben. Jetzt menschlich betrachtet, ist so eine Verfolgung, jetzt auch, wie es die erste Gemeinde erlebt haben, das ist wirklich schrecklich, ist wirklich schlimm. Mit viel Leid verbunden. Und ich habe auch sehr viel Respekt vor unseren Geschwistern in den anderen Ländern, die das jetzt erleben. Oder die einen sagen, ja, wenn dann die Endzeit kommt und die Trübsalzeit wird schlimm. Aber ich denke, die Christen, die jetzt verfolgt werden, für die wird es nicht mehr viel schlimmer. Also die einen haben es jetzt schon extrem schlimm. Und das ist darum auch ein Grund, warum ich probiere, möglichst viel, ich probiere fast alle Tage für die verfolgten Christen zu beten. Ich glaube, dass es irgendwo auch hilft. Und ich möchte euch fest Mut machen, dass ihr das auch probiert, mal auch für sie zu beten. Und, ich weiss jetzt nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr jetzt in dieser Lage wäret, oder wenn wir jetzt in dieser Lage wären, Verfolgung, dann würden wir doch wollen, dass die Verfolgung aufhört. Nicht das Feuer für Jesus aufhört, aber die Verfolgung. Also wenn ich würde geplagt werden und gequält, würde ich doch wollen, dass es aufhört. Also beten wir doch, dass das dort auch, dass es kann zurückgehen dort. Ich habe auch schon mit jemandem gebetet und der hat gebetet, ja, schenk ihm Mut zum Durchgehen. Er hat nicht gebetet, also ich will nicht nur, dass es wegnimmst, aber gib ihm Kraft. Ich finde, also ich möchte, dass das weggeht. Das ist einfach meine Sicht, ja. Also beten wir für sie. Jetzt, der Standpunkt von Gott ist noch ein anderer gewesen, in dieser Sache. Also er hat es noch ein von der anderen Seite angeschaut, nämlich so im Sinn von, er hat, wie gesehen, ein Korn in den Boden gefallen. Und aus dem raus, aus dem Korn, das dann hat müssen viel Frucht entstehen. Und die Stürme, die dann eigentlich ausgebrochen sind, haben dann wie die Verfolgung versprengt, also Samen versprengt, Samen vom Evangelium an entfernte Orte. Und aus dem raus hat wiederum müssen Ewigkeitsfrucht entstehen. Ich glaube, das ist die Sicht von Gott. Für uns ist die Sicht nicht so leicht zu sehen und zu verstehen. Aber eigentlich im Blick auf die Ewigkeit, Ewigkeit, ewig, ist mega, mega lang. Und wenn man diese Ewigkeitsperspektive hat, dann ist eigentlich das Beste, was ein Samen machen kann, dass er sich hingibt für andere. Dass er in die Erde gesetzt wird und viel Frucht bringt. Und wenn ich das sage, bin ich extrem nüchtern. Das ist mir völlig bewusst. Das ist eine total nüchterne Feststellung und ich weiß genau, das auszuleben ist nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe. Und ganz eine andere Sache. Ich denke, niemand von uns würde einen Ring machen oder so einfach. Aber wir müssen uns auch nicht irgendwie fürchten vor etwas, wo vielleicht kommt, vielleicht auch nicht. Es muss jetzt gar kein Thema sein eigentlich. Was Thema soll sein, dass wir jetzt eng mit Jesus leben, wie es der Stephanus auch gemacht hat. Alles andere führt dann Jesus und befähigt dann Jesus auch dazu. Der Tod vom Stephanus, das war ein Schock, ein harter Schlag gegen die junge Gemeinde. Das haben sie vorher noch nie erlebt, so etwas Schlimmes. Und doch sind sie unaufhaltsam geblieben. Das ist der Abschnitt, wo wir jetzt drin sind in der Apostelgeschichte, wo man sagt, unaufhaltsam ist das über das Thema. Unaufhaltsam. Die haben sich nicht zurückbinden lassen. Vers 4 ist erstaunlich, wie sie reagieren. Es heisst da, die Zerstreuten nun gingen und verkündigten das Wort. Ist eigentlich schon noch gleich, oder? Ich hätte vielleicht erwartet, dass steht, die Christen flohen aus Jerusalem, versteckten sich und verschwanden für eine gewisse Zeit von der Bildfläche. Das hätte wahrscheinlich ich gemacht. Und die sind schon gegangen, aber sie haben das Wort Gottes weitergegeben, sie haben von Jesus erzählt. Und mit dem hat das Zeugnis vom Christus an alle Nationen angefangen. Jesus hat ja den Jüngern vor Himmelfahrt den Auftrag gegeben, sie sollen auch auf Samaria und bis ans Ende der Welt gehen. Und sie haben es aber noch nicht gemacht. Sie sind in Jerusalem geblieben. Erst jetzt durch die Verfolgung sind sie weitergegangen und haben den Auftrag umgesetzt. Überall, wo sie hergekommen sind, haben sie einfach von dem erzählt, wo ihr das Herz voll war. Und das Spezielle ist auch, wir reden hier von ganz normalen Gläubigen. Nicht irgendwie von sogenannten Pastoren oder Missionaren oder Aposteln. Das sind einfach die Normalen gewesen. Die Apostel sind ja nicht einmal dabei gewesen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr das so hört, die Reaktion. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Ich kann denken, dass ich mich wahrscheinlich viel zu schnell entmutigen lasse, wenn mal ein bisschen Gegenwind kommt. Viel zu schnell mich ducken vielleicht. Und es berührt mich auch, wie die Gläubigen in dieser Lage weiter von Jesus geredet haben. Wie sie keine Auszeit vom Gläubigsein genommen haben. Und wie sie das Evangelium einfach um jeden Preis haben wollen weitergeben. Sie sind unaufhaltsam geblieben. Ich glaube auch, weil sie innerlich bei Jesus geblieben sind. Sie sind zwar aus den Häusern vertrieben worden, aber das Evangelium hat es mitgenommen. Manchmal braucht es gewisse Probleme, dass wir aus der Komfortzone rauskommen. Dass wir sie verlassen. Und ich denke, das wünschen wir uns nicht. Aber manchmal ist es noch ganz gut. Wenn wir in schwierige Situationen kommen, könnten wir uns vielleicht einmal wirklich hinterfragen oder innehalten und fragen: Jesus, willst du mich vorbereiten für etwas? Also, gerade wenn jetzt vielleicht demnächst mal in so eine Situation kommt, wo es schwierig wird, willst du mich vorbereiten auf etwas? Soll ich meine Komfortzone verlassen? Und dann heisst es weiter, ab Vers 5 bis 8. Philippus aber, jetzt kommt uns der Philippus wieder vorgestellt, der Diakon, also er ist vorher, kommt er vor, im Kapitel 6, als wo er als Diakon eingesetzt wird. Und jetzt kommt er wieder auf die Bildfläche. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias, hinab, oder? Jerusalem ist auf dem Hügel oben, er ist runter, und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend. Und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war eine große Freude in jener Stadt. Also der Philippus, der ist geflüchtet bis auf Samaria und hat dort predigt, dass Jesus der Messias ist, der Christus. Und das ist jetzt schon ein bisschen außergewöhnlich gewesen. Israel ist damals in drei Regionen aufgeteilt gewesen. Im Norden war Galiläa gewesen, in der Mitte Samaria und im Süden Judäa mit Jerusalem. Und die Samariter haben in den Augen der Juden als Halbblut gegolten. Ich habe ja gerade am Sonntag erwähnt, dass das Assyrische Reich das Nordreich Israel im Jahr 722 vor Christus erobert hat. Und sie haben das Volk eigentlich vermischt mit anderen Völkern. So haben sie mich Kraft nehmen. Und so ist es als ein Mischvolk geworden, die Samariter. Und zwischen den Juden und den Samaritern hat ein richtig tiefer Hass geherrscht, also gegenseitig. Ein Hass. Ein richtiger Jude, der wäre zum Beispiel niemals, wenn er von Judäa auf Galiläa wäre, der wäre nicht durch Samaria durchgelaufen. Die sind aussen rum und sind einen Tag länger marschiert, dass sie Jahre durch das Gebiet durch haben müssen, von dem Mischlingsvolk, das sie gehasst haben. Das ist noch speziell. Und so hätte also der Philippus auch einen Bogen machen können um das Samaria herum. Oder hätte er können sagen, hey, die hören ja eh nicht auf mich. Ich bin ein Jude, die hassen mich, die lehnen mich ab. Ich muss es gar nicht probieren. Und ich glaube, manchmal lassen wir uns vielleicht genau von so einem ähnlichen Denken anstecken. Dass wir denken, ja, das geht ja eh nicht. Die Erfahrung sagt das. Und das kommt nicht gut. Ich kann das ja nicht. Eigentlich sollten wir vielleicht Sachen viel mehr einfach machen. Wenn wir die Eindruck haben, dass Gott das uns einen Anstoß gibt und das Ergebnis dann Jesus überlassen. Das hat der Philippus auch so gemacht, Gott sei Dank. Er hat ihnen das Evangelium von Jesus predigt und ist überrascht worden. Die Leute sind ihm an den Lippen geklebt. Ich finde es da so krass. Was heisst, die Volksmengen achteten einmütig. Also einmütig, die sind wie gebannt, stelle ich mir die vor, sind die da gewesen und haben dem Philippus zugelassen, weil er von Jesus erzählt. Die sind total offen gewesen. Und natürlich dann die Zeichen, die er gemacht hat, in der Vollmacht Gottes, haben natürlich die Worte bestätigt. Viele Besessene sind frei geworden. Lahme haben wieder gehen können. Und ich meine, hey, überleg dir mal, wenn ein Lahme, den du kennst, und dann kann der wieder laufen, das ist ja extrem. Und das hat es dort mehrere gehabt, eine ganze Reihe von solchen Fällen. Und in dieser Stadt ist total etwas abgegangen. Ich glaube, die haben jetzt wirklich gedacht, jetzt fängt die messianische Zeit an. Die haben auf den Messias gewartet, als Samariter. Und die Botschaft hat also total eingeschlagen von Philippus. Es ist zu innerlicher und äußerlicher, also körperlicher Freiheit gekommen. Und in dieser Stadt ist eine grosse Freude. Die haben eine riesige Freude gewesen. Und ich glaube, das ist wirklich auch symptomatisch für das Evangelium. Wenn das Evangelium ins Leben von einer Gruppe einkommt oder auch von einem einzelnen Menschen, dann bricht Freude auf. Weil da kommt es zu Freiheit von Bindungen. Und Hoffnung bricht da. Wahres Leben. Die Samariter sind also total begeistert gewesen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal rätsel ich schon ein bisschen, warum? Warum nehmen in der Schweiz nicht mehr Menschen Jesus an? Also warum erkennen sie nicht mehr, was er zu bieten hat? Ich weiß nicht, wie es euch geht, denkt ihr vielleicht manchmal auch. Und das könnte einem schon fast entmutigen. Aber wir wollen es nicht entmutigen lassen. Wenn wir dranbleiben, weiter von Jesus zu reden, in dem Umfeld, wo wir sind, einfach, was er für uns da hat und hoffen und beten, dass wir irgendwann einmal auf eine vorbereitete Person stoßen, auf eine offene Person. Und das andere, nehmen wir auch die Schwierigkeiten der Menschen wahr. Ich meine, der Philippus hat total nicht von den Leuten aufgegriffen. Er konnte ihnen helfen. Und ich denke auch da, ich habe es auch ein paar Mal schon erwähnt, aber ich finde es so wertvoll, wenn wir probieren, den Menschen Gebet anzubieten. Ich meine, wir können versprechen ja nicht, dass Jesus dann Gott heilt. Das können wir ja nicht wissen, aber vielleicht heilt er wirklich. Oder auch, dass wir in einem Vers, einzelne Verse einfach so mal sagen. Denken wir vielleicht immer an evangelistische Verse. Ich meine jetzt gar nicht evangelistische Verse. Ich denke jetzt zum Beispiel an das Psalmwort wie das. Das ist jetzt einfach so rausgegriffen, gibt ja verschiedene. Psalm 45, Vers 19. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Und wenn das jetzt jemandem sagst, wenn er eine riesen Not ist, wo vielleicht schon x Ärzte abgeklappert hat, und da kommt so ein Vers, was wissen wir, was das in dem Herz auslösen kann? Das hat ja Kraft, Gottes Wort. Und vielleicht plötzlich fängt da irgendein Ziehen an. Denkt, wow, das Verlangen erfüllen, wenn man Gott fürchtet, was heisst das genau? Da kann etwas in Gang kommen, Prozess. Und also das, also ich würde denken, das müssen wir noch mehr probieren. Das kann ganz fest Mut machen, den Leuten auch. Und dann kommen wir ab Vers 9 zu der Geschichte von Simon, der Zauberer. Das war ein Mann, der hat durch Okkultismus Wunder vollbracht. Und viele Leute sind dem angehangen und sind Fan von ihm und sind auch dämonisch gebunden worden, weil sie auf das eingelassen haben. Und der Philippus hat ihn mit seiner Botschaft Freiheit gebracht. Und gerade viele von den Leuten, die gebunden waren, sind durch den Philippus auch frei geworden. Und er hat also eine grosse Freiheit geschaffen dann, auch gerade von dem Wirken, von dem Schaffen, von dem Simon. Was kurz vor keinem Gemeindeglied in Jerusalem nur im Traum in den Sinn gekommen ist, dass jetzt nämlich die Samariter plötzlich auch Jesus annehmen, das ist jetzt passiert. Sie haben das Evangelium angenommen. Und es heisst dann ab Vers 14 bis 17, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also, wo die Apostel in Jerusalem gehört haben, die Samariter sind zum Glauben gekommen, haben sie den Johannes und den Petrus geschickt. Sie sollen prüfen, ob da alles mit den rechten Dingen zu und her gegangen ist. Ja, ist noch wichtig, oder? Man hört es so vom Hörensagen, man war nicht dabei gewesen. Und es war gut, haben sie das gemacht. Und mich interessiert, was im Johannes vorgegangen ist, wo er nicht unterwegs war. Und zwar darum, weil ein bisschen voran hat er einmal den Herr Jesus gebetet oder gefragt, ob er soll Feuer vom Himmel oben runter beten und ein samaritisches Dorf verbrennen, weil das Dorf die Jünger abgewiesen hat. Und jetzt ist er mit dem Petrus unterwegs in ein samaritisches Dorf, um mit ihnen zu beten. Das ist auch speziell, oder? Wie das Evangelium kann Personen, kann Menschen drehen. Aber der Ablauf, den wir hier haben, ist ja schon ein bisschen komisch. Oder? Die kommen zum Glauben. Es heisst, dass sie das Wort Gottes angenommen haben. Also das ist eine klare Formulierung. Die sind zum Glauben gekommen. Und sie haben den Heiligen Geist aber noch nicht empfangen, sondern erst, wo die Apostel für sie gebetet haben. Kann man sich fragen, ja, was ist jetzt da los? Ist nicht unbedingt das, wie es in unseren Breiten, gerade in unseren Kreisen, so normal ist. Es gibt auch Christen oder auch Gruppen von Gläubigen, die vertreten sich, dass es nach der Bekehrung ein zweites Erlebnis braucht, ein grundlegendes Ereignis im Leben von jedem Christen, nämlich die sogenannte Geistestaufe. Und erst dann kommen wir den Heiligen Geist über oder einfach mindestens eine geistliche Vollmacht. Und sie führen manchmal auch die Stellen anführen, wo man sieht, ja, siehst du, da ist sie auch so gewesen. Ja, was sagen wir jetzt dazu? Also das erste Mal, wenn wir sagen, es ist offensichtlich schon so, dass die Reihenfolge in diesem Beispiel, in dieser Geschichte, sie kommen den Heiligen Geist über erst in einem zweiten Schritt. Und doch sind sie schon gläubig. Also wenn wir mal festhalten, die Frage ist einfach, wie geht man jetzt mit dem um? Es gibt einen Grundsatz, der sehr weise ist, nämlich, man soll die Bibel mit der Bibel auslegen. Und das möchte ich jetzt auch probieren, oder machen. Die Bibel sagt im Römer 8, Vers 9 folgendes. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heisst also, wenn jemand den Geist Gottes nicht hat, ist er gar nicht gläubig. Und wenn man es umdreht, heisst es, ist jemand ein Kind Gottes, so hat er den Heiligen Geist. Und dazu noch eine zweite Stelle, die noch wichtig ist, auch im Blick auf die Geistestaufe im 1. Korinther 12, 13, wo es heisst, denn in einem Geist, sagt der Paulus, sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also der Paulus sagt der Korinther, wir alle sind mit dem Heiligen Geist getauft. Wir alle sind das. Und interessant ist auch, dass der Paulus am Anfang vom Korintherbrief ganz eine spezielle Anrede braucht. Er sagt dort an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Ihres und unseres Herrn. Also das heisst, an Korinther ist er adressiert und alle anderen Gläubigen. Das heisst, also, was da der Paulus sagt, gilt eigentlich für alle anderen Gläubigen auch. Also auf die Stelle. Und jetzt muss man auch wissen, dass viele Verfechter von dieser sogenannten zweiten, also Geistestaufe als zweites Ereignis, sagen auch, dass man dann durch die Geistestaufe ein vollmächtiges Leben kann führen. Dass man dann wie durch die Geistestaufe dann wie irgendwie höher oder mehr Macht hat, mehr Vollmacht hat und auf eine andere Stufe kommt. Vielleicht will man es nicht genau in diesen Worten sagen, aber die einen würden es auch so sagen. Dass man dann so richtig im Sieg kann leben. Das heisst also, Korinther müssten alle ziemlich gähige Leute gewesen sein, oder? Die voll Heiligen Geistes und einfach das vollmächtiges Leben haben können führen. Jetzt, wenn wir Korintherbrief lesen, ist das so? Nicht ganz, nein. Der Paulus kritisiert die Gemeinde in verschiedener Hinsicht. Unter anderem sagt er ihnen im 1. Korinther 3, Vers 2, er sagt dort, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise. Denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Könnte man sagen, gut, das ist Vergangenheit, das war früher nicht. Und jetzt geht es nicht weiter. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Also das tönt nicht nach einer höheren Stufe im Glauben oder nach Vollmacht durch den Heiligen Geist. Also einfach mal zum Sagen, das beißt sich. Also jetzt haben wir die beiden Stellen, Römerbrief, 1. Korinther, das sind Lehrtexte, oder? Wo man sieht, das sind einfach Lehrtexte, Lehr an die Gemeinde. Was ist denn die Apostelgeschichte, die wir gelesen haben? Was ist das für, ist das auch ein Lehrtext? Das ist kein Lehrtext, das ist ein Geschichtstext. Wie das eine Geschichte erzählt, die sie ist. Jetzt haben wir also einen Geschichtstext und einen Lehrtext, die auf den ersten Blick nicht harmonieren. Was gilt jetzt? Wir müssen sagen, das gilt dann der Lehrtext für uns. Oder? Nicht der Geschichtstext, sondern der Lehrtext. Aber gleich die Frage, ja, wie müssen wir denn jetzt den Text verstehen von den Samariter? Gibt es denn eine Erklärung? Ja, gibt es auch. Wir müssen schon sehen, dass bis jetzt sind ja nur Juden zum Glauben an Jesus Christus. Und jetzt sind die Samariter auch dazugekommen. Und das ist die Geschichte der Gemeinde, also ein historischer Moment gewesen, wo die Schwelle überschritten worden ist, wo nur die Juden gewesen sind und jetzt ist ein Schritt weitergegangen. Übrigens, nachher wird es nochmal passieren, wo es von den Samaritern zu den Heiden übergeht. Das ist nochmal ganz ein spezieller Moment. Und die Juden sind lange überzeugt gewesen, dass nur sie zum Volk Gottes gehören und ja, die Heiden müssen zuerst Juden werden, bevor sie auch dazugehören und Teil werden von der Gemeinde letztlich. Und dazu hat es ja auch noch die gegenseitigen Feindseligkeiten gehabt. Und auch darum ist es wichtig gewesen, dass die Samariter den Heiligen Geist durch das Gebet von dem Apostel bekommen haben. So haben die Juden erkannt, aha, die Samariter können jetzt auch zu der Gemeinde zukommen und dazugehören. Also die Reihenfolge ist einerseits wichtig für die Juden, weil sie dann wirklich gemerkt haben, hey, das ist alles okay. Unsere Apostel sind dort involviert gewesen. Gott hat unsere Leute gebraucht, unsere Führer, ist alles okay. Das ungeliebte Mischvolk sind das Geschwister von uns. Und dann für die Samariter ist es eben auch umgekehrt auch sehr wichtig gewesen, denn indem sie den Heiligen Geist und die Leiter aus Jerusalem bekommen haben, das ungeliebte Jerusalem und Judäa, haben sie gesehen, ja, wir wollen und müssen uns dieser apostolischen Autorität auch unterordnen. Das gilt. Und es ist gegenseitig, hat man das gebraucht. Es war eine Hilfe gewesen. Und so ist auch der tiefe Graben von der Ablehnung zwischen Juden und Samariter überwunden worden. Und der Ablauf, der war unerlässlich gewesen. Denn nur so hat die Einheit von der Gemeinde können gewährt werden. Das ist mega weise, wie Gott das eingefädelt hat. Das ist mega weise. Wahrscheinlich hätte es schon die erste Kirchenspaltung gegeben, wenn das nicht passiert wäre. Weil die Juden hätten nie akzeptiert, dass die Samariter wirklich dazugehören. Ja. Und dann ist auch schön, im Vers 25 heisst es dann, dass wo die Apostel, also der Petrus und Johannes, heim sind, haben sie viele samaritanische Dörfer evangelisiert. Beim Herrenweg heisst es das nicht, aber beim Heimweg. Also wir sehen, denen ist der 20er definitiv gefallen. Jetzt haben sie gemerkt, mal, so schön, die gehört jetzt auch dazu, zu den potenziellen Gemeindegliedern. Also ich möchte festhalten, Geistestaufe passiert nur einmal, und zwar bei der Bekehrung. Aber die Bibel redet davon, das aber, wenn wir es ganz dick unterstreichen. Aber die Bibel redet davon, dass wir Gläubige immer wieder neu sollen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, dass gewisse Geschwister die von anderen, oft andere Denominationen, die sagen, dass ich habe Geistestaufe erlebt, das ist in einem separaten Ereignis, dass das gar nicht Geistestaufe ist, sondern einfach ein Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, was in der Regel sehr positiv ist, gute Auswirkungen hat. Aber Geistestaufe wird bei der Bekehrung, passiert bei der Bekehrung. Epheser 5,18 sagt uns, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Das ist noch geil eigentlich, oder? Das ist wie ein Auftrag. Können wir sagen, ja, das kann ich ja gar nicht. Ja, wahrscheinlich schon nicht, aber irgendwo haben wir gleich einen Einfluss, sonst würde es ja nicht wie ein Befehl uns gesagt werden. Also ein Auftrag, werdet voller Geist. Und auch gerade Petrus und viele andere Gläubige sind in der Apostelgeschichte wiederholt erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und meistens ist die Auswirkung auch die gewesen, dass sie dann nachher das Evangelium freimütig verkündigt haben. Also ist sehr ein grosser Unterschied, ob ein Christ erfüllt ist mit dem Heiligen Geist oder nicht. Es ist ein riesen Unterschied. Und weil das erfüllt oder betrifft alle Lebensbereiche. Und ich glaube, dass wir, vielleicht auch gerade also als FEGler, dass wir uns wahrscheinlich eher zu wenig nach dem ausstrecken. Ich habe vielleicht auch zu wenig über das predigt. Dass wir uns wie zu wenig mit dem befassen. Und wenn etwas ist für mich klar, solange ich irgendwie in einer Gebundenheit drin bin oder in einer Sucht, werde ich nicht können voll Heiligen Geistes leben. Ja, das glaube ich. Aber wir können wirklich auch uns ausstrecken danach, probieren, dem entgegenzugehen. Und das könnte zum Beispiel sein, dass wir uns mal mit dem befassen, in der persönlichen Bibellesung, dem nachgehen. Dass wir anfangen, darum zu studieren, umzudenken, über das Beten. Jesus, bitte darum. Vielleicht auch mit anderen zusammen, um das bitten. Ich würde gerne sehen, was passiert, wenn eine ganze Gruppe miteinander so neu erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Da würde wahrscheinlich ziemlich etwas in Bewegung kommen, etwas Gutes. Und ich glaube auch, dass das würde dazu dienen, dass die Botschaft von Jesus unaufhaltsam würde weitergegeben werden. Amen. Ich möchte noch beten.